Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Dramatische Szenen waren heute zu beobachten in Ceuta, der spanischen Enklave in Nordafrika. Bis zu 60.000 Menschen sind in kurzer Zeit illegal aus Marokko eingereist. Es gab Tote und Verletzte. Gleich ein Gespräch über die Geschichte der spanischen Enklaven und das Leben mit hohen Grenzzäunen. Außerdem Volkstheater über Südtirol und die Konflikte zwischen deutsch- und italienischsprachigen Menschen dort und Joachim Ringelnatz als Maler. Der Flüchtlingsansturm auf die spanische Enklave Ceuta in Marokko, der folgte wohl auf ein Urteil eines spanischen Gerichts, wonach Flüchtende, die die Enklave auf dem Seeweg erreichen, nicht sofort zurückgeschickt werden dürfen. Ceuta grenzt wie die andere Enklave Melilla an Marokko und einen Grenzverkehr, den gibt es dort natürlich auch legal. Sophie Steinberger von der Universität Köln forscht zu Migrationsgeschichte und Grenzpolitik, speziell in den spanischen Enklaven in Nordafrika. Ich habe sie gefragt, wie denn das Verhältnis ist zwischen den Menschen auf der marokkanischen und der spanischen Seite des Grenzzauns.
Für die Menschen in Melilla und Nador beispielsweise, Nador ist die Region um Melilla herum, aber auch in Ceuta und das umliegende Umland, gilt, dass die rein mit ihrem Personalausweis sozusagen die Grenze überschreiten dürfen und sich da frei bewegen dürfen, solange sie nicht weiter als eben diese Regionen sich bewegen. Und deswegen gibt es einen ziemlich regen Austausch. Also einerseits gibt es familiäre Beziehungen, Freundschaften. Viele MarokkanerInnen arbeiten in Melilla oder Ceuta, aber auch Freizeitunternehmungen, die gemacht werden in Melilla und Ceuta oder auch in dem Umland. Da gibt es doch relativ regen Austausch.
Die spanischen Enklaven dort, die gibt es seit dem 15. Jahrhundert. Das waren zunächst Militärstützpunkte, später wurde dann der Handel wichtig. Wie ist denn aktuell der Status dieser Gebiete eigentlich? Das Königreich Marokko erhebt ja auch Ansprüche.
Also es ist so, dass Marokko immer wieder Anspruch auf diese Gebiete stellt. Gleichzeitig hat aber Marokko gar nicht so großes Interesse, dass diese Gebiete tatsächlich marokkanisch werden. Dazu gibt es verschiedene Einschätzungen. Häufig kommen die WissenschaftlerInnen zum Schluss, dass es tatsächlich eher eine politische Aussage ist, um innenpolitisch zu punkten. Und gleichzeitig ist aber für Marokko es außenpolitisch und wirtschaftlich durchaus interessant. Es fließen viele EU-Gelder, was Grenzschutz angeht, was Polizeiausbildung angeht, aber auch Wirtschaftsförderung in Marokko, gerade in den umliegenden Regionen von Melilla und Ceuta. Wenn jetzt beispielsweise Ceuta und Melilla marokkanisches Territorium werden, würden diese Gelder wegfallen und wäre auch Einfluss auf europäische Politik weniger groß. Und daher ist es interessant, diese Städte als spanische Territorien zu halten.
Wie wichtig sind Melilla und Ceuta für Spanien?
Das ist eine gute Frage. Man wundert sich manchmal, dass diese Städte noch spanisch sind, denn tatsächlich wirtschaftlich sind diese beiden Städte eine große Belastung. Einerseits muss die Versorgung gesichert werden, dieser beiden Städte. Und andererseits ist es aber auch so, dass auch die Verwaltung dort sehr aufgeblasen ist. Also es gibt einerseits dann nach wie vor diese starke militärische Präsenz. Andererseits gibt es sowas wie so eine Doppelverwaltung. Das heißt, die sind eigentlich sehr kostspielig. Und natürlich auch diese Ereignisse, wie wir sie jetzt sehen, sind natürlich immer wieder eine große Herausforderung, was Koordination angeht, Sicherheitslage und aber auch die Finanzierung eben dieses Grenzschutzes.
Der Grenzverkehr, der war früher freier. Der 8 Kilometer lange Grenzzaun, der wurde 1993 gebaut in Ceuta und nach zahlreichen illegalen Grenzübertritten dann 2005 auf 6 Meter erhöht. Auch dieser Zaun ist mehrfach überwunden worden. Wie haben denn die Zäune, wie hat diese neue physische Grenze das Leben dort verändert?
Da stimmen tatsächlich Leute, die also unterschiedlichster politischer Gesinnung sozusagen zu, dass dieser Zaun durchaus nötig war, damit überhaupt ein geregelter Umgang sozusagen mit den Ankömmlingen stattfinden kann. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass viele diesen Zaun auch als sehr problematisch sehen, was Menschenrechte angeht. Für die lokale Bevölkerung ist es tatsächlich dramatisch. Auch europäischstämmige Menschen, die sagen, sie leben eigentlich in einem Käfig. Also sie sind umgeben von diesem Grenzzaun, der immer undurchdringlicher wird, weil durch diesen Zaun auch immer mehr bürokratische Hürden entstehen, um die Grenze zu überwinden.
Ja, Sie haben ja auch untersucht, was der Zaun für das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen dort bedeutet. Gibt es da ein klares drinnen und draußen, ein klares Spanisch oder Marokkanisch?
Ja, Es ist auf jeden Fall ganz klar, dass sich die BewohnerInnen von Melilla und Ceuta als EuropäerInnen wahrnehmen. Und das gilt nicht nur für die Menschen, die europäische Wurzeln haben, sondern auch für die muslimische Bevölkerung, wo sie sagen, ja, ich sehe mich als muslimische Europäerin oder muslimischen Europäer.
Und es klingt so, als ob der Grenzzaun zwar vorhanden ist, aber gar keinen Grenzzaun zwischen Identitäten darstellt.
Nein, nicht unbedingt. Es ist eher so, dass es einen Grenzzaun zwischen einer Gesellschaft gibt, die eigentlich historisch eng miteinander verbunden ist. Und zwar seit Jahrhunderten eigentlich. Also sowohl Melilla als auch Ceuta waren immer extrem abhängig von ihrem Umland. Also was Versorgung mit Lebensmitteln, Baumaterial, Brennholz etc. angeht. Natürlich war das trotzdem auch geprägt von militanten Auseinandersetzungen. Auf der anderen Seite haben die schon auch gesehen, das ist auch ein Absatzmarkt, die können wir versorgen. Also es hat sich im Laufe der Zeit, was am Anfang noch stärker verhärtet war als Feindschaft, hat sich dann im Laufe der Zeit durchaus als gegenseitiges Nutznießen, aber auch gleichzeitig dann, ja, dass die Vorteile durchaus auch wahrgenommen wurden, sodass dieser Grenzzaun leider dann für viele bedeutet hat, dass viele Dinge nicht mehr wahrgenommen werden können. Und dass da eigentlich wieder ein Keil sozusagen in diese enge Verflechtung der Bevölkerung grenzübergreifend reingetrieben wurde.
Die Migrationsforscherin Sophie Steinberger über Grenzzäune und Verbindungen rund um die spanischen Enklaven in Marokko. Die Grenze spielt auch eine Hauptrolle in der Geschichte Südtirols. Erst trennte sie Südtirol von Italien, nach dem Ersten Weltkrieg dann von Österreich. Der beliebte Tiroler Dramatiker Felix Mitterer hat sich mit den Konflikten zwischen deutsch- und italienischsprachiger Bevölkerung beschäftigt in einem Fernsehfilm, der jetzt bei den Tiroler Volksschauspielen Telfs auf die Bühne kommt. Feuernacht heißt das Stück über die Versuche einiger Gruppierungen in Südtirol mit strategischen Vandalenakten und Anschlägen auf die Infrastruktur das Thema in die internationalen Medien zu bringen. Das führte letztlich zum Erfolg mit weitgehender Autonomie Südtirols, forderte aber eben auch Todesopfer und zwischenmenschliche Zerwürfnisse. Martin Thomas Pesel war in Telfs und damit tatsächlich an einem Ort des Geschehens.
Das ist im Theater selten, dass das äußere Erscheinungsbild, der Spielort einer Aufführung so perfekt zum verhandelten Inhalt passt. Vor 100 Jahren ließen sich hier in Telfs deutschsprachige Menschen aus dem Süden Tirols nieder, der nach dem Ersten Weltkrieg Italien zugesprochen worden war. Das letzte Haus dieser alten Südtiroler Siedlung ist nun der Schauplatz einer spektakulären Aufführung mit etwa 30 Mitspielenden. Gleich nach der letzten Vorstellung wird es abgerissen. Die Tiroler Volksschauspiele Telfs haben vor das letzte Haus eine Publikumstribüne gestellt. Die Fassade des Hauses ist schon entfernt worden. An ihre Stelle tritt die unsichtbare vierte Wand des Theaters. Gezeigt wird unter dem Titel Feuernacht eine Geschichte über den bis heute schwelenden Kulturkampf zwischen deutsch- und italienischsprachiger Bevölkerung in Südtirol.
Na, Seppi, bitte nicht schon wieder. Das bringt doch nichts, Herrschaftszeit.
Es geht um unsere Freiheit.
Ich bin frei.
Wir lassen jetzt nicht einmal unsere Fahne aufhängen.
Ich mag keine Fahnen, alle Fahnen ja, sind voller Blut.
Feuernacht basiert auf Felix Mitterers gründlich recherchierter Fernsehfilmreihe Verkaufte Heimat, die Historie anhand der Familien Rabensteiner und Tschurtschenthaler in den 60er Jahren nacherzählt. Die Vätergeneration, zum Teil auch die Söhne, haben sich aktivistischen Gruppen angeschlossen, die mit Vandalenakten wie Sprengungen von Strommasten die internationale Aufmerksamkeit auf die Situation der Deutschsprachigen in Südtirol lenken sollen. Als bei einer Aktion jemand stirbt und die sogenannten Bumser immer mehr Nachahmer finden, eskaliert die Situation.
Um Gewalt geht's also, ha? Leid umbringen willst?
Ja, wir reden von Leid umbringen, Herr Pfarrer.
Ich red von Leid umbringen, Hermann Tschurtschenthaler. Ja, glaubst du, dass sich das die Italiener gefallen lassen, dass das ihnen ihre Hitten in die Luft sprengt?
Auch menschlich wird es kompliziert. Die Schwester der Tschurtschenthalers hat ein Tabu gebrochen und einen italienischen Karabiniere geheiratet. Der gemeinsame Sohn sieht sich als Italiener und schließt sich dem Geheimdienst an, um die Aktionen der Bumse zu sabotieren.
Wir müssen mit dir reden, bitte.
No, Papa, non c'è niente da dire.
Ich bin dein Vater und du sagst mir jetzt, ob du irgendwas mit den Sprengungen zu tun hast.
Parla italiano con me.
Du red jetzt, red. Ich sag's Andrea.
Io difendo la mia patria. Ja, Mama, deine Leid, die in Situas. Ja, so ist halt das Leben.
Patria, ma che cosa sai tu della vita? Niente!
Abbastanza!
Du sagst mir jetzt, ob du mit dem italienischen Geheimdienst unter einer Decke steckst.
Für die lokale Bevölkerung ist der Abend eine wichtige Geschichtsstunde. Mehrmals fällt der Name des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer. Den kennt in Österreich jedes Kind. Und meist recht spöttisch werden die Aktivisten als Westentaschen-Andreas Hofer abgetan. Gleichzeitig werden die terroristischen Akte keineswegs verherrlicht, sondern in ihrer Zwiespältigkeit stehen gelassen. Ja, es gehört Mut dazu, für seine Rechte zu kämpfen, aber muss es unbedingt mit diesen Mitteln sein? Das bietet verbalen Sprengstoff, der leicht auch auf heutige politische Debatten anderswo umgeleitet werden kann.
Alfons, was ist los? Ist der falsche Moment, sich in die Hosen zu scheißen.
Mördend! Druck, Druck!
Mann, in Alto! Sowieso!
Auch für weiter Angereiste ohne lokalen Bezug kann es sich lohnen, sich der Sprachbarriere zu stellen. Gesprochen wird ein bisschen Italienisch, aber auch ziemlich heftiges Tirolerisch. Dafür scheut Thomas Gassners Freiluftinszenierung visuell weder Kosten noch Mühen. Zum Einsatz kommen unter anderem ein Kran, ein Cabriolet und kunstvolle Schwarz-Weiß-Live-Kameraprojektionen. Schießereien und Verfolgungsjagden sowie die musikalische Untermalung durch eine im zweiten Stock des abbruchreifen Hauses eingerichtete Liveband verstärken den Eindruck eines Breitwand-Kinoerlebnisses. Zumindest was die Schauwerte angeht, kommt an Feuernacht diesen Sommer nicht einmal der Salzburger Jedermann ran.
Theater über historische Konflikte in Südtirol bei den Volksschauspielen in Telfs. Von dort nach Bernried am Starnberger See in das Buchheim-Museum. Das zeigt eine wenig bekannte Seite des Dichters Joachim Ringelnatz. Der hatte viele Seiten, Berufe und Talente. Er war Matrose, Wahrsagerin in einem Bordell, Reklametexter, Bibliothekar bei einem Grafen und Schlangenträger auf dem Rummel. Und das ist noch nicht alles. Vor allem war er aber natürlich Poet und Wortkünstler und Maler. Und das ist jetzt zu sehen im Buchheim-Museum. Julian Ignatowitsch war dort.
Die Bilder von Joachim Ringelnatz haben etwas Naives, fast Kindliches und Fantastisches an sich. Da gibt es zum Beispiel das Bild Urtier, das ein Wesen zeigt, das direkt aus dem Universum von Star Wars entflohen sein könnte. Oder die Darstellung vom Fallschirmabsprung über dem Tempelhofer Feld in Berlin. Wie aus einem Kinderwimmelbuch mit vielen kleinen Figuren am Boden und einem riesigen Himmel, durch den ein Flugzeug und ein winziger Fallschirmspringer fliegen. Museumsdirektor Stefan Dahme.
Da zeigt sich sozusagen auch die Faszination der Zeit für diese neuen technischen Möglichkeiten, eben hoch in die Lüfte zu fliegen und von dort auf die Erde zu schauen. Das hat Ringelnatz offenbar auch sehr stark fasziniert. Und das Interessante ist, dass er dann gern auch mit den Dimensionen spielt. Also man sieht den Blick in den fernen Himmel, aber teilweise auch ganz kleine Figürchen unten auf der Erde oder auf Brücken.
Flugzeuge landen von Zeit zu Zeit. Und jedes aus anderer Gegend. Ich höre, dass es in Bozen schneit und dass es in Hamburg regnet.
Viele der Themen aus seinen Gedichten hat Ringelnatz auch in seinen Gemälden aufgegriffen, etwa die aufkommende Industrialisierung mit Fabriken und Lokomotiven, die Schifffahrt, als Matrose war er mehrere Jahre lang selbst zur See gefahren, oder die Tierwelt mit Giraffen, Elefanten und Meerestieren.
Hier stehen wir gerade vor einem Bild, das nennt sich Zwei Fische, und die zwei Fische schauen einen eigentlich schon an wie zwei Menschen, kann man sagen, die vielleicht miteinander im Dialog sind, aber vielleicht auch den Dialog mit dem Betrachter aufnehmen. Also da zeigt sich auch Ringelnatz Witz ganz deutlich.
Als ich noch ein Seepferdchen war, im vorigen Leben, wie war das wonnig, wunderbar, unter Wasser zu schweben.
1883, als Hans Gustav Bötticher geboren, benannte sich Ringelnatz sogar nach einem Tier, dem Seepferdchen. In der Sprache der Matrosen heißt es Ringelnass. Im Bild Tiefsee meint man dann auch, die Umrisse eines Seepferdchens am Bildrand zu erkennen. Ringelnatz war Autodidakt. Als solcher orientierte er sich in seinen eher kleinformatigen Ölbildern am Stil der Zeit, der neuen Sachlichkeit, dem magischen Realismus und Surrealismus. Immer wieder erinnert sein Strich an den des berühmtesten Autodidakten der Moderne, Henri Rousseau. Bei den Motiven lässt sich Ringelnatz auch von der Kunstgeschichte inspirieren. Stefan Dahme.
Er ist als Melancholiker auch ein kleiner Romantiker. Und innerhalb der neuen Sachlichkeit gibt es eine neuromantische Strömung. Und da kann man ihn auch gut zurechnen, zuordnen. Wenn er das Eismeer hier malt, dann bezieht er sich vielleicht auch auf den großen Romantiker Caspar David Friedrich.
Tatsächlich befreundet war Ringelnatz mit den Malern Otto Dix und Georges Grosz und der Bildhauerin René Sintenis. In den 1920er Jahren, als er als Maler so richtig produktiv wurde, stellt er sogar mehrfach und zusammen mit diesen aus, unter anderem in der Berliner Galerie von Alfred Flechtheim. Sein Lebensmittelpunkt zu dieser Zeit ist bereits München. Der gebürtige Sachse war über den Norden schon früh in seinem Leben nach Bayern gekommen.
Ja, Ringelnatz war seit 1907 etwa hier am Alten Simpel in München sehr präsent als Hausdichter dann auch in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Und er hat hier auch seine Frau kennengelernt und geheiratet und hat dann mit seiner Frau, genannt Muschelkalk, hier in München gelebt.
In einem seiner späten Bilder von 1930, 4 Jahre vor seinem Tod, setzt Ringelnatz den Alpen ein Denkmal. Die Sonne glüht rot hinter den Bergen und im Vordergrund steht idyllisch eine kleine Hütte im Schnee. Anders als in seinen Gedichten, die meist derb, ironisch und freischnauze getextet sind, entdeckt man in Ringelnatz' Malereien einen nachdenklichen und sehnsuchtsvollen Menschen. Keine Frage, Ringelnatz war ein besserer Poet als Maler. Und doch lohnt es sich, dieses charmante Werk auf Leinwand zu entdecken.
Meint der Kollege Ignatowitsch, Entschuldigung. Joachim Ringelnatz als Maler zu sehen im Buchheim Museum in Bernried. Santos heißt eine Hafenstadt in Brasilien, aus der Kaffeebohnen nach Europa verschifft wurden. Und die reisten dann zum Beispiel nach Rotterdam und landeten in einem 7-stöckigen Speicherhaus, das deshalb auch Santos hieß. In diesem schmucklosen Speicher aus Ziegeln lagert heute kein Kaffee mehr, sondern eine der größten Fotosammlungen der Welt, nämlich die des Niederländischen Fotomuseums. Und der Speicher ist schon eine Landmarke geworden im an spektakulärer Architektur nicht armen Rotterdamer Hafen. Kerstin Schweighöfer war dort.
Wo einst Kaffee aus Brasilien lagerte, kann sich eine der größten Fotokollektionen der Welt breitmachen. Verteilt über 9000 Quadratmeter und 9 Etagen. 9 statt ursprünglich 7. Die für die Renovierung verantwortlichen Architekten, das Rotterdamer Büro JWD und die Hamburger RHWZ-Architekten, haben dem Bau 2 neue Stockwerke verpasst und ihm eine riesige filigrane Haube übergestülpt. Goldfarbenes Aluminium mit Lochmuster. Schon von weitem erkennbar und Markenzeichen des neuen Museums, sagt Architektin Karin Renner. Sie steht ganz oben auf der Treppe, die den Altbau mit den beiden neuen Stockwerken verbindet.
Also von der Konzeption her ist es so, dass das wie so ein Flugobjekt hier oben gelandet ist. Und diese Treppe ist eigentlich was aus dem UFO rauskommt und nur ganz leicht den Boden berührt da unten. Ne? Das ist nicht was miteinander aufgewachsen ist. Es landet hier. Ich habe es immer genannt, das ist so wie der Kuss zwischen alt und neu. Diese Berührung, die einfach so, die was ganz Romantisches und Schönes einfach hat.
Ein Lichtschacht mit Treppenhaus durchbohrt den Altbau von oben bis unten und sorgt für Helligkeit. Ansonsten wurde versucht, den Charakter des Baus möglichst zu wahren. Samt Ladeluken, rauem Mauerwerk, alten Balken und der Tragkonstruktion aus schmiedeeisernen Säulen.
Okay, wir gehen weiter.
Ganz oben in den 9 Stockwerken befinden sich Apartments für Kurzaufenthalte, Büroräume und ein Restaurant. Ganz unten im Erdgeschoss ein Wohnzimmer der Fotografie, frei zugänglich mit Café, Museumsshop und der größten Fotobuchbibliothek Europas. Dazwischen sind auf 2 Etagen Depots und Werkstätten untergebracht, offen gestaltet mit Glaswänden, die den Besuchern Einblicke gewähren in den Arbeitsalltag von Archivaren und Restauratoren.
Diese Kultur des Bewahrens, spricht ja auch ganz stark für diesen Speicher hier, dass man das auch fördert und zeigt und auch öffentlich macht.
2 weitere Etagen sind für Wechselausstellungen reserviert. Höhepunkt aber dürfte für viele die Ehrengalerie im 1. Stock sein. Roderick van der Lee, geschäftsführender Direktor.
Das ist, das sind, 99 Fotos.
Hier erzählen 99 Werke von niederländischen Fotografen die Geschichte der Fotografie und der Niederlande. Ein Spiegel der Zeit und der gesellschaftlichen Entwicklung.
Es ist echt eine Aufspiegelung von der Zeit und der maatschappelijken Entwicklungen.
Gezeigt werden Arbeiten von Anton Corbijn, Ed van der Elsken, Rieneke Dijkstra und Erwin Olaf. Von Paul Huf ist das berühmte Foto des jungen Fußballers Johan Cruyff mit drei weiteren Spielern von Ajax Amsterdam zu sehen. Von Viviane Sassen ein ikonisches Strandfoto eines Afrikaners, der seinen kleinen Sohn wie eine gebogene Skulptur über seinen Kopf gelegt hat. Zuvor war das Museum eine Landzunge weiter in angemieteten Räumen einer ehemaligen Hafenwerkstatt untergebracht. Mit dem Umzug sei ein Traum in Erfüllung gegangen, so van der Lee.
Es ist sicher ein Traum, die Outcomes.
Erfüllt hat ihn die Stiftung Droom en Daad, Traum und Tat, mit einer Schenkung von 38 Millionen Euro. Sie wurde 2016 von einer Rotterdamer Reederfamilie gegründet, mit dem Ziel, die Kunst und Kultur der Hafenstadt zu stärken. Als sich 2023 die Möglichkeit bot, das Speicherhaus anzukaufen, griff sie sofort zu. Damals gehörte Santos noch der deutschen Stielwerk Holding. Sie wollte daraus ein Designwarenhaus machen, brach das Projekt aber kurz vor seiner Fertigstellung aus Kostengründen ab. Die Architekten mussten daraufhin einen fliegenden Wechsel hinlegen und sich auf die Neunutzung als Museum einstellen, erzählt Karin Renner. Aber so stellten sie fest:
Es passt alles perfekt. Wir brauchen gar nicht so viel ändern.
Beim Nationalen Niederländischen Fotomuseum in Rotterdam. Ein Gericht in München hat die Rechte von Musikerinnen und Musiker gegen die Nutzung ihrer Werke durch künstliche Intelligenz gestärkt. Die Einzelheiten dazu hat Adalbert Sinjawski in den Kulturmeldungen.
Das Münchner Landgericht hat einer Klage der Musikverwertungsgesellschaft GEMA in weiten Teilen stattgegeben. Das US-Unternehmen Suno darf künftig ohne Einwilligung der Kläger bestimmte Musikwerke weder vervielfältigen noch vervielfältigen lassen. Dasselbe gelte für das Training der KI. Mit Suno kann man Lieder von KI erstellen lassen. Musiker Peter Maffay ist GEMA-Mitglied und kommentierte das Urteil so:
Die Dinge, die durch KI zustande kommen, sind erstaunlich und das muss man einfach registrieren. Aber wenn KI multipliziert wird, ausgewertet wird auf der Basis von humanem Schaffen, dann müssen diejenigen, die diese Substanz geschaffen haben, beteiligt werden.
Sagte Peter Maffay, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Schriftstellerin Ulrike Kolb ist tot. Sie starb am Mittwoch in Berlin im Alter von 84 Jahren, wie der Saarländische Rundfunk meldete. Kolb wurde in Saarbrücken als Tochter eines Süßwarenfabrikanten geboren. Ihre Jugend an der Saar, das Leben im Nachkriegsdeutschland, der NS-Terror und dessen mangelhafte Aufarbeitung, auch in der eigenen Familie, waren Themen ihrer Bücher. Thedel von Wallmoden vom Waldstein Verlag, wo einige ihrer Bücher erschienen sind, sagte im Deutschlandfunk Kultur über ihren Schreibstil:
Immer ist es ein literarischer Ton, der die Wachheit des Blicks und die Genauigkeit der Beobachtung literarisch und sprachlich in Szene setzt. Und sie ist eine zugängliche Autorin immer gewesen. Das entsprach auch ihrem Naturell.
Sagte Thedel von Wallmoden über die verstorbene Schriftstellerin Ulrike Kolb. Ebenfalls am Mittwoch gestorben ist die italienisch-US-amerikanische Künstlerin und Choreografin Simone Forti. Das meldete die New York Times. Forti gilt als Schlüsselfigur des postmodernen Tanzes und der Minimal Art. Sie selbst nannte sich Bewegungskünstlerin. Besonders ihre Serie Dance Constructions, die sie Anfang der 60er Jahre begann und die im Loft von Yoko Ono in Manhattan uraufgeführt wurde, machte sie bekannt. Ihr Werk ist an der Schnittstelle zwischen Skulptur und Performance angesiedelt. 2023 bekam Simone Forti bei der Biennale Danza in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Schauspielerin Nastassja Kinski und Regisseur Wim Wenders haben den Streit um eine Nacktszene im Film Falsche Bewegung beendet. Wim Wenders hat sich bei Nastassja Kinski entschuldigt und ist ihrem Wunsch nachgekommen, die von ihr beanstandete Szene aus dem Film zu schneiden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden, die auf der Webseite der Wenders-Stiftung veröffentlicht wurde. Beide verbindet der Wunsch, dass die Erinnerung an den Film künftig nicht länger von diesem Konflikt überschattet und auch der lange freundschaftliche Umgang wiederhergestellt werde.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjawski. Vielen Dank. Der spanische Ministerpräsident in Ceuta, die Lage in den Waldbrandgebieten in Südfrankreich und die Diskussion um die Rentenpläne. Das sind Themen in den Informationen am Abend. Sie hören sie nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.